you know, in the case of Robert Meyer.
Im Fall von Robert Meyer war er, glaube ich, eines der ersten Familienmitglieder, das ich im Mai 2023 ausfindig gemacht habe. Und ich habe mich sehr gefreut, einen so nahen, direkten Nachfahren des ursprünglichen Eigentümers gefunden zu haben.
Ihr erinnert euch, das ist Rebecca Friedman, Kunsthistorikerin, Juristin und Spürnase beim Holocaust Claims Processing Office in New York City. Wir haben sie schon in der letzten Folge kennengelernt. Und falls ihr die ersten Folgen noch nicht gehört habt, fangt am besten am Anfang an. Rebecca hat dem Team des Münchner Stadtmuseums dabei geholfen, die 46 rechtmäßigen ErbInnen der Silberobjekte zu finden, die durch die Silberzwangsabgabe während der NS-Zeit im Museum gelandet waren. Der Erbe von 12 Kaffeelöffeln, Robert Meyer, war einer der ersten, den das Team identifiziert hat. Seine Eltern, der Arzt Eugen und die promovierte Kunsthistorikerin Gertrud, waren 1939 von München nach New York emigriert und ihre Geschichte haben wir ebenfalls in der letzten Folge erzählt.
Wir hatten die Ausgangslage, wir haben in die Akten geguckt, wir haben sofort Namen gefunden und mit unseren Kooperationspartnern konnten wir dann die Namen recherchieren, relativ schnell Nachfahren ausfindig machen und an die herantreten.
Das ist Dr. Marius Wittke vom Münchner Stadtmuseum, der die Suche nach den ErbInnen übernommen hat. Die Meyers hatten schon direkt nach dem Krieg Wiedergutmachung beantragt. Das bedeutet, dass sie bei der Bundesrepublik Deutschland eine Entschädigung gefordert haben für all das, was ihnen während der NS-Zeit genommen wurde. Und durch diese Akten kommt das Museum dann auch 2023 schnell auf die Spur des Sohnes der Familie Meyer, den Rebecca Friedman schließlich über seine Tochter kontaktiert.
Ich glaube, ich habe über seine Tochter Kontakt aufgenommen, die mir eine äußerst begeisterte Antwort geschickt hat. Und darauf folgte dann ein Telefonat mit Robert und seiner Frau.
Bei diesem Call lernt Robert zunächst Rebecca kennen und später per Mail dann auch das Provenienzforschungsteam aus München, Regina Prinz und Marius Wittke. Und das Team lernt einen Erben der zweiten Generation kennen, den Sohn der Löffeleigentümer.
My name is Robert Meyer.
Mein Name ist Robert Meyer. Ich wurde 1943 in New York City geboren. Ich bin Arzt. Ich bin sogenannter medizinischer Onkologe, also Krebsarzt. Ich unterrichte an der Harvard Medical School, wo ich als Professor tätig bin.
Robert ist im Mai 2023 79 Jahre alt. Und für ihn war es eine große Überraschung, von einem Erbstück seiner Eltern zu erfahren.
Meine Eltern sprachen kaum über das, was sie während ihrer Flucht erlebt hatten. Es war zu schmerzhaft. Es gab schlimme Erinnerungen an Menschen, die nicht fliehen konnten. Die Eltern meiner Mutter landeten in Theresienstadt, wo sie ums Leben kamen. Deshalb wurde darüber kaum gesprochen, als ich ein Kind war.
Die 12 Kaffeelöffel, die kaum materiellen Wert haben, schicken den 79-Jährigen auf eine bewegende Reise in seine Vergangenheit.
Es ist eher ein Anfang, weil es irgendwie rätselhaft ist. Ich versuche, mehr darüber zu erfahren, wie ihr Leben aussah. Und es wäre wahrscheinlich nicht so mysteriös, wenn meine Eltern offener darüber gesprochen hätten, wie ihr Leben war.
Ende der 1930er Jahre wurden jüdischen Familien im Nationalsozialismus nicht nur ihre Berufe, ihre Wohnungen und ihre Existenzen genommen, sondern sogar auch ihr Silber, ihr Schmuck, ihr Besteck, ihre Alltagsgegenstände, ihre Würde. Heute versucht Regina Prinz, den betroffenen Familien ein Stück dieser Würde zurückzugeben. Sie studiert die Inventarlisten des Münchner Stadtmuseums und erforscht die Herkunft der Sammlungsstücke. Dieser Podcast ist also auch Teil einer Aufarbeitung. Das Museum stellt sich seiner Vergangenheit und seiner Schuld. Kein Sammlungsstück soll mehr unrechtmäßig hier sein. Sie sollen restituiert, also zurückgegeben werden. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den ErbInnen des Silbers. Was bedeuten diese kleinen, vermeintlich unscheinbaren Objekte für Sie und Ihre Familien? Und was können die Nachfahren uns über die Menschen erzählen, die ihr Silber vor über 80 Jahren zwangsweise abgeben mussten? Ich bin Anna Scholz, Journalistin und Kulturwissenschaftlerin. Und das ist Zeitschleifen – The Restitution Files, ein Podcast des Münchner Stadtmuseums. Hier nehmen wir euch mit auf eine Reise, von den 1930er Jahren bis ins Heute, von München über die USA und Brasilien bis nach Israel, auf der Suche nach den Erbinnen des Silbers und nach später Gerechtigkeit.
Zeitschleifen. The Restitution Files. Ein Podcast des Münchner Stadtmuseums.
Meine Eltern kamen 1939 in die USA, nachdem sie in München gelebt hatten.
Im Februar 2026 verabreden wir uns mit Robert zu einem Videocall. Wir möchten mehr über seine Familiengeschichte erfahren, möchten wissen, was aus Eugen und Gertrud Meyer geworden ist, nachdem sie München verlassen mussten.
Meine Eltern fanden sich ganz allein in einer neuen Welt wieder. Keiner von beiden sprach Englisch. Mein Vater war 20 Jahre lang als Arzt in München tätig gewesen und meine Mutter war ausgebildete Kunsthistorikerin. Mein Vater musste Englisch lernen und anschließend Prüfungen ablegen, um die ärztliche Zulassung zu bekommen. Und meine Mutter wurde, wie sagt man auf Deutsch, eine Putzfrau.
Sein Vater kann nach der Ankunft in New York erstmal nicht als Arzt arbeiten. Ihm fehlen sowohl die Sprachkenntnisse als auch die Zulassung in den USA. Roberts Mutter hält die Familie deswegen erstmal als Putzfrau über Wasser.
Und 1942, also 2,5 Jahre später, gelang es meinem Vater auf wundersame Weise, die Englischprüfung zu bestehen und anschließend die sogenannten State Boards, also die Prüfungen, die man für die Zulassung als Arzt braucht.
2,5 Jahre dauert es also, bis Dr. Eugen Meyer auch in den USA als Arzt arbeiten darf. Eugen und Gertrud kaufen sich dann ein Haus auf Long Island, einem Vorort von New York, und Eugen eröffnet dort seine Praxis. Kurz nach dem Umzug nach Long Island wird Robert geboren. Wir haben schon in Folge 3 gehört, dass die erstgeborene Tochter von Eugen und Gertrud Meyer kurz nach ihrer Ankunft in New York bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war.
Ich war wohl so etwas wie der Ersatz für meine Schwester, weil ich 1943 geboren wurde. Mein Vater war damals 49, meine Mutter war 42. Sie waren also nicht mehr die Jüngsten. Und ich wuchs als Einzelkind auf.
Als Einzelkind bekommt Robert viel Aufmerksamkeit von seinen Eltern. Nur über ein Thema wird kaum geredet: was seine Eltern während der NS-Diktatur in Deutschland erlebt haben.
Es war sehr schmerzhaft, aber sie haben es einfach abgetan. Wenn wir Familienfeiern hatten, habe ich immer wieder nach Einzelheiten gefragt. Aber sie wollten nicht wirklich darüber reden.
Seine Eltern haben bis an ihr Lebensende keinen Fuß mehr auf deutschem Boden setzen wollen, erzählt Robert. Sie sprechen sogar eine Zeit lang gar kein Deutsch mehr, auch nicht miteinander.
Als ich ein Kind war, sprachen sie Deutsch. Dann kamen sie irgendwie zu dem Schluss, dass sie Englisch niemals so lernen würden, wie es US-AmerikanerInnen sprechen, wenn sie Deutsch sprachen. Also sprachen sie mehr Englisch und wollten, dass ich keinen deutschen Akzent bekomme. Aber im Laufe der Jahre entwickelte sich eine Art Mischform. Sie benutzten deutsche und englische Wörter. Sie verstanden sich und ich verstand sie. Und so hat es funktioniert.
Aber sie seien sehr stolz auf ihre Wurzeln und ihr Aufwachsen in der deutschen Kultur gewesen.
Das Einzige, was ich wusste, war, dass er sich manchmal zum Mittagessen ein deutsches Restaurant suchte, um eine Wurst zu essen. Oder dass wir immer ein Ticket hatten, sobald deutsche Orchester anfingen, nach New York zu kommen.
Überhaupt hatten Kunst und Musik im Meyer-Haushalt einen hohen Stellenwert.
Es war nie zu teuer, ein gutes Ticket für ein Konzert zu kaufen. Man brauchte weder die schickste Kleidung noch das schickste Auto. Aber man brauchte einen guten Platz im Konzertsaal.
Regelmäßig musiziert sein Vater auch zu Hause mit Kollegen. Er spielt dabei Klavier.
Damit bin ich aufgewachsen und ich bin wirklich sehr dankbar dafür. Wir achten auch darauf, dass unsere Enkelkinder ebenfalls Konzerte und Kunstausstellungen besuchen.
Nach den ersten, beschwerlichen und von Trauer geprägten Jahren in New York scheinen die Meyers sich nun wieder den schönen Seiten des Lebens zuwenden zu können. Sie gehen regelmäßig zu Konzerten, fahren einmal im Jahr in den Urlaub und können ihrem Sohn Robert eine gute Ausbildung ermöglichen.
Ich musste mich entscheiden, ob ich es meinem Vater gleich tun und Arzt werden sollte. Aber ich hatte auch eine Leidenschaft für Musik. Also habe ich beides studiert. Und es waren 4 sehr anspruchsvolle Jahre, für die ich sehr dankbar bin. Und dann hatte ich das Glück, an die Harvard Medical School zu kommen, wo ich 4 Jahre verbrachte und meine Ausbildung als Arzt abgeschlossen habe.
Robert gilt heute als Koryphäe im Bereich von gastroenterologischen Krebsarten, also Krebs im Magen-Darm-Bereich. Wir sagen gilt, Präsens, weil er auch mit 82 Jahren das Stethoskop noch nicht an den Nagel gehängt hat.
2 pro Woche behandle ich Patienten. Seit 23 Jahren bin ich Leiter der Zulassungsstelle an der Harvard Medical School. Dies ist mein letztes Jahr. Es reicht dann auch.
Und auch wenn seine Eltern Deutschland nie wieder besucht haben, hat sich Robert mit seiner Familie immer wieder auf Spurensuche begeben. In den 1980ern reist er mit seinen beiden Töchtern nach Deutschland. Später nimmt er auch seine 4 Enkelkinder mit in das Heimatland ihrer Urgroßeltern.
Und ich habe meine Schwiegersöhne mitgenommen. Meine Töchter sind beide verheiratet. Sowie die 4 Enkelkinder. Und wir waren 2022 in Deutschland. Wir waren in Berlin. Wir waren in Coburg. Wir waren in München.
Roberts Spurensuche ist noch lange nicht abgeschlossen. Aber dank der Informationen aus München ist er einen großen Schritt weiter. Und noch jemand ist auf der Suche nach tieferen Einblicken in ihre Familiengeschichte.
Meine Großmutter hat nicht viel darüber gesprochen, was ihre Eltern in Deutschland durchgemacht haben. Ich glaube, ihre Eltern wollten nicht darüber reden.
Noahs Geschichte ist ähnlich und doch ganz anders als Roberts.
Nee, warte, ich bin etwas aufgeregt. Ich heiße Noah, bin 26 Jahre alt und studiere derzeit in Israel Ingenieurwesen.
Noah gehört zu den Erbinnen des Schlüsselhakens von Hugo Brandeis. Sie ist Erbin der 5. Generation. Also das heißt, ihre Ururoma, also die Oma ihres Vaters, war die Schwester von Hugo Brandeis, Carolina Carrie Bauer.
Ich hatte schon immer eine Verbindung zu Deutschland. Das habe ich im Alter von 7 Jahren erfahren.
Carrie Bauer war während des Zweiten Weltkriegs mit ihrer Tochter Clara, genannt Klärchen, nach Brasilien geflüchtet. Auch Noahs Oma und ihr Vater kommen in Brasilien zur Welt, bevor die Familie 1968 dann nach Israel emigriert. Denn auch in Brasilien gab es damals viel Antisemitismus.
Die Menschen dort haben sie als Juden nicht akzeptiert, was für sie ein Déjà-vu war. Sie hatten das Gefühl, dass es viel Antisemitismus gab und das Leben in Brasilien war für sie nicht einfach.
Noah selbst ist also in Israel geboren, in eine Familie mit ganz unterschiedlichen kulturellen Wurzeln.
Meine Mutter und ihre Familie stammen aus Indien und mein Vater, wie ihr wisst, ist halb Deutscher, halb Brasilianer. Ich bin also gemischter Herkunft. Überall, wo Leute mich kennenlernen, nennen sie mich den FIFA Cup.
Sie ist aber auch...
Man kann sagen, ich bin eine neugierige Person.
Noah will ganz genau wissen, wo sie herkommt und was ihre Wurzeln sind.
Mich interessieren die Orte meiner Vorfahren sehr, denn ohne sie wäre ich heute nicht hier.
Mit 7 Jahren findet sie heraus, dass ihre Wurzeln nicht nur nach Brasilien reichen, sondern bis nach Deutschland.
Meine Eltern haben davon gesprochen, dass sie einen deutschen Pass für uns beantragen wollen. Und deshalb haben sie meine Großmutter um alle Unterlagen gebeten. Einen zweiten Pass zu haben, ist einfach so ein Sicherheitsding.
Noahs Eltern fahren damals mit ihr und den Dokumenten ihrer Großmutter zur deutschen Botschaft in Tel Aviv. Sie erinnert sich noch gut, wie sie als Kind in dieses große, turmähnliche Gebäude gegangen ist und ihr hunderte von Fragen durch den Kopf schwirrten. Wo kommt ihre Familie her und was ist die Geschichte hinter den Dokumenten ihrer Oma? Sie löchert ihre Eltern.
Und sie haben es versucht. Sie waren wirklich offen dafür. Und ich habe sie dazu motiviert, mit mir gemeinsam zu recherchieren.
Aber wie bei Roberts Eltern möchte, beziehungsweise wohl eher kann, Noahs Oma ihnen nicht viel über ihre Familiengeschichte erzählen. Denn auch ihre Mutter und Großmutter, also Klärchen und Carrie, haben nicht gerne über ihr Leben in der NS-Diktatur und ihre Flucht geredet.
Sie wollte sich wirklich auf das Leben in Brasilien konzentrieren. Und sie war auch ein fröhlicher Mensch, deshalb wollte sie nicht zu der Traurigkeit zurückkehren und zu dem, was sie auf dem ganzen Weg von Deutschland nach Brasilien durchmachen mussten. Denn darin steckt auch nochmal eine ganze Geschichte für sich.
Und gerade in Israel fällt es vielen Menschen schwer, über den Holocaust zu sprechen.
Als Israelis reden wir nicht wirklich darüber, weil es eine traurige Angelegenheit ist. Es sind wirklich tiefgreifende Themen, auf die man da eingeht.
Für Noah ist es daher umso aufregender, als folgende E-Mail in ihrem Postfach landet. Die Absenderin Rebecca Friedman.
Liebe Brandeiserben, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich möchte nachhaken und fragen, ob ihr Gelegenheit hattet, darüber zu sprechen, wie ihr den Restitutionsanspruch für das Silberobjekt regeln möchtet. Und dann hat sie uns zu dem WebEx-Meeting eingeladen.
Wir haben bereits in der letzten Folge gehört, dass es für Rebecca Friedman ganz schön schwierig war, der Brandeis-Familie auf die Spur zu kommen. Vor allem dem brasilianischen Zweig, zu dem auch Noahs Familie gehört.
Das ist eine lustige Geschichte. Sie sagte, wir waren nicht auffindbar. Die einzige E-Mail-Adresse, die sie hatte, war die Uni-E-Mail-Adresse meines Bruders. Also hat sie ihn kontaktiert.
Noahs Bruder bekommt also die erste Mail. Und der denkt sich erstmal so, hä? Worum geht's?
Eines Tages bekam mein Bruder eine E-Mail, in der es um irgendein Objekt ging, um ein Silberobjekt oder so etwas in der Art. Und er sagte zu uns, ich weiß nicht, das interessiert mich nicht wirklich. Ich finde das nicht spannend. Ich geb's euch, ihr wisst schon, was ihr damit machen müsst.
Er weiß, dass Noah sich sehr für ihre Familiengeschichte interessiert und gemeinsam mit ihrem Vater auch schon viel recherchiert hat. Die beiden lesen also die Mail und sind im ersten Moment so ein bisschen skeptisch.
Zuerst dachten wir, es handle sich um einen Scam. Aber wir haben sowohl mit Regina als auch mit Rebecca gesprochen und das Dossier gelesen, das sie uns zu dem Objekt geschickt haben. Und dabei haben wir eine Menge gelernt.
Denn auf diese erste Mail von Rebecca folgt eine Mail von der Provenienzforscherin Regina Prinz und ihren KollegInnen vom Münchner Stadtmuseum.
Rebecca hat das immer eingesammelt, diese E-Mails, und hat dann die Familien in einem ersten Schritt angeschrieben und hat gesagt, hallo, darf ich euch das Münchner Stadtmuseum vorstellen? Wir möchten über Objekte aus der Silberzwangsabgabe mit euch sprechen. Und dann hatte ich im Prinzip die Einladung, die Familien direkt anzusprechen und ihnen alle Informationen zu schicken, die wir bis dahin eben hatten.
Regina hatte zu diesem Zeitpunkt schon seit einigen Jahren zu den Silberobjekten recherchiert und zu jedem Objekt ein ausführliches Dossier erstellt. Die Familien bekommen das dann als PDF. Es enthält Informationen zu den jeweiligen Gegenständen, aber auch zu ihrem Familienstammbaum und der Geschichte ihrer Vorfahren. Häufig haben Erbinnen auf diesem Weg sogar auch ganz neue Verwandte kennengelernt.
Es ist einfach eine Anregung und ein Aufhänger, sich mit der eigenen Familiengeschichte zu befassen. Und wir waren manchmal die Spezialisten in ihrer Familiengenealogie. Und sie waren ganz beeindruckt, eben die Leute kennenzulernen, von denen sie gar nichts wussten. Also Cousin, Cousinen in Amerika oder Israel oder Australien. Und das setzt schon was in Gang und da ist das Objekt am Ende wirklich nur noch der Auslöser oder ganz nebensächlich.
Auch Noah bekommt so endlich die Möglichkeit, noch mehr über ihre Familie zu lernen.
Ich habe quasi mein ganzes Leben lang darauf gewartet, dass sich jemand aus München oder aus den USA bei mir meldet, weil wir von Verwandten wussten, die noch in Deutschland, Lateinamerika oder Nordamerika leben.
In einem Videocall lernt dann auch sie viele ihrer Verwandten zum ersten Mal kennen.
Man hat bei diesem Treffen wirklich gemerkt, dass es für jeden von uns sehr emotional war.
Was aus dieser Familienzusammenführung wird, hören wir in der nächsten Folge. Für Robert Meyer führt die Nachricht von Rebecca Friedman zwar nicht zur Entdeckung neuer Verwandtschaftsbeziehungen, aber auch er erinnert sich noch sehr gut an das Frühjahr 2023.
Ich habe zwei Töchter und eine von ihnen lebt in Manhattan, in New York. Eines Tages rief sie mich an oder schrieb mir eine E-Mail, dass sie gerade diese sehr ungewöhnliche Nachricht erhalten habe. Sie solle eine Anwältin in New York anrufen. Das hatte sie dann auch getan und hatte ihr gesagt, dass euer Museum nach mir suchen würde.
Genau wie Noah bekommt auch Robert ein Dossier von Regina zu den 12 Silberlöffeln, die einst seinen Eltern gehörten.
Und das war das erste Mal, dass ich von den Silberlöffeln hörte. Meine Eltern hatten nie mit mir darüber gesprochen, aber es ergab vollkommen Sinn, denn der Zeitpunkt passte. Ich habe die Ausreisevisa meiner Eltern und wusste genau, wann sie München verlassen hatten. Und der Zeitpunkt hat einfach perfekt gepasst.
Kurz nachdem die Meyers gezwungen waren, ihr Silber im Münchner Leihamt abzugeben, gelang ihnen die Emigration in die USA. Dass sich dieses Silber nun mehr als 80 Jahre später auf den gleichen Weg machen würde, berührte Robert sehr.
Das war sehr bewegend. Es war auch bewegend, dass es Menschen in München so wichtig war, auf uns zuzugehen und es nicht nur zurückzugeben, sondern uns die Tür zu öffnen und uns das Gefühl zu geben, willkommen zu sein. Taten sagen mehr als Worte. Und es zurückzugeben, es zu überbringen und sich darum zu kümmern, war wichtig. Und ich glaube, meine Eltern wären sehr beeindruckt gewesen.
Reaktionen wie diese sind es, die die Arbeit von Rebecca, Regina und Marius so besonders machen.
Ja, das ist total schön. Das ist ein bisschen komisch. Also beim Anfang, beim allerersten Fall, da war es totales Gänsehautgefühl schon, allein wenn man nur die Person auf dem Papier ausfindig gemacht hat. Das hat sich dann irgendwann so normalisiert, wenn man dann die 40. Person oder so findet. Aber das ist echt wirklich total schön, weil man dann auch so einen spürbaren Lohn für seine Arbeit hat.
Tatsächlich waren auch die meisten ErbInnen, die im Silberprojekt identifiziert wurden, einfach positiv überrascht.
Die Leute sind sehr wohlwollend, dankbar, gerührt, an uns herangetreten oder haben so auf uns reagiert.
Es gibt aber auch ganz andere Reaktionen, weiß Rebecca Friedman. Und auch die sind verständlich.
Other times.
Manchmal stießen die E-Mails jedoch auf Skepsis und Misstrauen, was verständlich ist, wenn man bedenkt, wie viele Betrugsversuche und Scams es heutzutage gibt. Eine unerwartete E-Mail von einer Fremden über einen unbekannten Gegenstand zu erhalten, der vielleicht einem unbekannten oder entfernten Verwandten gehörte, kann durchaus beunruhigend sein.
Und dann kann eine solche Mail natürlich auch noch viel intensivere Gefühle auslösen.
Eine solche Anfrage könnte angesichts des Themas etwas triggernd sein, insbesondere wenn jemand einen Angehörigen im Krieg verloren hat.
Auch das ist im Silberprojekt einmal passiert.
Es gab, glaube ich, eine Person, die nichts damit zu tun haben wollte. Das muss man respektieren. Das hatte ich in anderen Projekten drastischer, die wirklich gesagt haben, nein, mit dieser Zeit, mit den Erinnerungen, mit den Gedanken, mit der Geschichte, da möchte ich überhaupt gar nichts mehr zu tun haben.
Robert und Noah wollten aber etwas mit dieser Geschichte zu tun haben. Und nicht nur das, sie wollten richtig tief eintauchen. Aber sie stehen auch beide vor der Frage, was soll jetzt mit den Silberobjekten passieren, die so viel historische und emotionale Bedeutung haben?
Naja, so richtig entschieden habe ich mich noch nicht.
Die 12 Silberlöffel sind aktuell in Boston, bei Robert Meyer zu Hause. Aber werden sie da bleiben? Und was passiert mit dem Schlüsselhaken der Familie Brandeis, der München bis heute nicht verlassen hat? Darum geht's in der nächsten Folge. Zeitschleifen – The Restitution Files ist ein Podcast des Münchner Stadtmuseums. Audioproduktion – Mux Audio. Redaktion – Carolina Torres und das Team Kommunikation des Münchner Stadtmuseums. Autorin dieser Folge bin ich, Anna Scholz.